Und dann ist es so, dass das Eiweiß halt nicht nur Muskeln bedeutet, das ist natürlich sehr wichtig für die Muskeln. Unsere Muskeln bestehen zum größten Teil aus Eiweiß. Aber Eiweiß ist auch wichtig für Immunsystem. Unser gesamtes Immunsystem besteht aus Eiweißen. Unsere Knochen bestehen zu einem kleineren Teil, aber besteht auch aus Eiweiß. Unsere gesamte körperweite Entgiftung hängt am Eiweiß und die Leber braucht zum Beispiel rund um die Uhr Eiweiße, um ihre Stoffwechselprozesse und vor allen Dingen halt dann wieder Entgiftungsprozesse durchzuführen.
Ei, glaub nicht, Eiweiß. Ja gut, Spaß beiseite. Heute geht's um Eiweiß. Also Proteine und das nicht nur für Pumper und Fitness-Addicts, nein, für alle, die gesund alt werden wollen. Bevor wir nun voll ins Thema einsteigen, habe ich noch eine Frage an euch. Wisst ihr, wie wichtig Omega-3-Fettsäuren sind und dass Leinöl und Walnüsse nicht ausreichen, um den Tagesbedarf zu decken? Ich glaube, das hat euch Alex letztens schon erzählt. Und kennt ihr bereits den Zusammenhang von Eiweiß, sprich Proteinen und Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäuren und Eiweiß haben übrigens einen direkten Zusammenhang, denn unsere Muskeln erholen sich schneller durch diese hochwertigen Fettsäuren und nicht nur das, Omega-3-Fettsäuren spielen bei der Umwandlung von Nahrungseiweiß in körpereigenes Eiweiß eine sehr wichtige Rolle. Und daher verlassen wir uns voll und ganz auf die hochqualitativen Omega-3-Öle von Norsan, die es sowohl als flüssiges, angenehm schmeckendes Öl oder Kapseln für unterwegs gibt. Bei Norsan bekommt ihr immer die aktuellste, frischeste Charge an Produkten und mit dem Code EPIFOOD15 könnt ihr sogar etwas sparen.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifood Gesundheit und Genuss, dein Podcast, der sich rund um gesundheitliche Themen dreht, aber eben natürlich auch mit Genuss. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema, ein Thema, das wir auch schon oft bei Instagram angesprochen haben, weil sich sehr viel darum dreht und das ist Eiweiß. Wir haben natürlich einen Experten geladen, das ist der Robert Krug, mit dem ich auch schon mehrere Aufnahmen machen durfte, die jedes Mal wahnsinnig spannend sind. Robert, du hast schon mehrere Bücher rausgebracht, jetzt eben auch ein weiteres, das sich eben um Eiweiß dreht. Jetzt gebe ich dir direkt mal das Wort und freue mich, dein Buch auch Eiweiß ganzheitlich betrachtet nochmal so von dir vorgestellt zu bekommen.
Ja, okay, gerne. Danke, Feli. Ja, mich hat es dazu bewogen, weil ich vor ungefähr genau einem Jahr über eine ganz interessanten Forscher gestolpert bin. Ich gucke mir immer gern Interviews an mit Forschern unserer Zeit sozusagen. Und ich bin über den Professor Donald Lehman gestolpert, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, den Eiweißstoffwechsel im Menschen zu erforschen. So, und wenn das jemand so 40 Jahre gemacht hat, dann fange ich immer an, sehr interessiert zuzuhören. Zudem kam hinzu, dass Donald Lehman in der Lage ist, diese Sachen wirklich sehr gut zu erklären. Und dann bin ich über seine Studien, habe ich mir seine ganzen Studien angeguckt und so bin ich eigentlich darauf gekommen, dass das so wichtig ist, beziehungsweise dann auch in den Interviews habe ich ein paar Zusammenhänge auch noch gelernt, wo ich dachte, Mensch, das muss man nochmal als Buch zusammenfassen. Das ist so wichtig und wusste ich auch nicht, obwohl ich, wie du schon sagtest, schon ein paar Bücher zu gesunder Ernährung geschrieben habe. Ich wusste schon, dass Eiweiß nicht ganz unwichtig ist, aber was ich da dann noch sozusagen gelernt habe, das war schon wirklich sehr interessant und da ist das Buch dann draus entstanden.
Sehr schön. Eiweiß so als essentieller Baustein unserer Ernährung. Du hast schon gesagt, du wusstest, Eiweiß ist nicht ganz unwichtig. Warum ist Eiweiß jetzt generell wichtig und für welche Bereiche unseres Lebens? Weil ich mal ganz ehrlich, jeder denkt immer an das eine. Ja, die Muckis, ja, ist ja klar, ne? So die Pumper im Fitnessstudio, die müssen Eiweißshakes trinken, ganz klischeehaft betrachtet. Aber für welche Bereiche ist Eiweiß noch viel wichtiger und haben wir so gar nicht auf dem Schirm?
Ja, wir haben vor allen Dingen, also das Erste, ich gebe ich auch mal direkt zu, was ich so immer falsch verstanden habe. Ich dachte immer, ich hatte das tatsächlich mit dem Essentiell auch nie so richtig verstanden. Ich glaube, da können wir auch erstmal ein Wort drüber verlieren. Man muss als Mensch jeden Tag 9 Aminosäuren zu sich nehmen. Die sind essentiell, das heißt, die kann der Körper selbst nicht herstellen. Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweißen. Das heißt, wenn wir Eiweiß essen, wie zum Beispiel ein Stück Fleisch, dann wird das im Körper mehr oder weniger, also Fleisch zumindest, ziemlich komplett verdaut über Magensäure, Dünndarm. Und dort wird es zerlegt eigentlich komplett runter auf die Aminosäuren. Bei Fleisch auch teilweise bleiben Peptide noch über, die aufgenommen werden, aber größtenteils wird alles auf Aminosäuren runtergebrochen, runtergeschreddert sozusagen im Dünndarm. Dafür ist unser Dünndarm da. Wir haben einen sehr, sehr speziellen Dünndarm entwickelt über die 3 Millionen Jahre. Und in dem diese Aminosäuren oder dieses, genau, der Körper mag keine fremden Eiweiße. Und deswegen zerstört er die erst und baut die dann neu zusammen. Auf Basis unserer Baupläne, das sind unsere Gene, da steht drin, wie der Körper seine eigenen Eiweiße baut. Ja, und das geht ja leider so weit, dass Organtransplantationen immer ein gewisses Problem da sind, weil man muss dann vom Empfänger das Immunsystem ein Leben lang runterregeln, weil selbst von einem anderen Menschen mögen wir sozusagen die Eiweiße nicht, obwohl die ja menschlich sind. Also das ist eine Geschichte, und dann ist es so, dass das Eiweiß halt nicht nur Muskeln bedeutet, das ist natürlich sehr wichtig für die Muskeln, unsere Muskeln bestehen zum größten Teil aus Eiweiß, aber Eiweiß ist auch wichtig für Immunsystem, unser gesamtes Immunsystem besteht aus Eiweißen, unsere Knochen bestehen zu einem kleineren Teil, aber besteht auch aus Eiweiß, unsere gesamte körperweite Entgiftung hängt am Eiweiß, und die Leber braucht zum Beispiel rund um die Uhr Eiweiße, um ihre Stoffwechselprozesse und vor allen Dingen halt dann wieder Entgiftungsprozesse durchzuführen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Ne? Der erste nochmal essentiell: wir können die Aminosäuren nicht selbst herstellen, also wir können so viel Glucose oder so viel Fett zu uns nehmen. Wir können es als Mensch nicht umwandeln in Aminosäuren. Das heißt, wir müssen die aufnehmen. Und dann kommt dazu, was ich halt so schon im Fastenkompass ein bisschen beschrieben habe, aber irgendwie so richtig verstanden habe ich es auch erst durch die Vorträge von Donald Lehman. Wir haben 300 Gramm Eiweißumsatz am Tag. Das heißt, unser menschlicher Körper als Erwachsener baut jeden Tag 300 Gramm Eiweiß ab und wieder auf. So, das heißt jetzt nicht, dass man 300 Gramm Eiweiß essen, das würden wir ja alle, das tun wir, das schaffen ein paar Bodybuilder, aber sonst schafft das niemand. Aber das bedeutet, von diesen 300 Gramm müssen wir ungefähr in jungen Jahren 40 Gramm am Tag frisch zufügen. Das heißt, das ist dann nicht mehr recycelbar, das wird ausgeschieden. Und das ist alleine schon der Bedarf, nur damit man keinen substanziellen Verlust erleidet, ja, diese 40 Gramm. Und da sieht man, okay, Eiweiß ist sehr, sehr wichtig. Und 40 Gramm, es gibt schon viele, die schon mit allein 40 Gramm Probleme bekommen, also als Eiweiß, um diese Eiweißmenge täglich überhaupt zuzunehmen. Und da haben wir noch nicht eine weißen Blutkörperchen gebaut sozusagen oder irgendwas in der Leber entgiftet. Also das sind einfach nur die Werte, die wir für den Grundumsatz brauchen. Der dann, und das ist das auch noch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ist in meinem Buch, ist die Studie auch drin referenziert, dass das im Leben zur Lebenszeit hochgeht. Das heißt, ältere Menschen, so ab 50, 60, brauchen mehr allein für diesen Grundumsatz. Warum? Weil das Recycling schlechter wird im Körper. Ja, das geht dann hoch ungefähr auf geschätzt 60 Gramm. Das heißt, im Alter brauchen wir mehr Eiweiß. Und häufig ist es so, dass es genau der gegenteilige Effekt anzutreffen ist, dass ältere Leute weniger essen und auch weniger Eiweiß essen. Ja.
Das stimmt, ja. Ja, wie viel Eiweiß benötigen wir jetzt eigentlich? Wir haben ja die DGE, du hast auch im Buch genannt, die RDA in den USA. Und das sind ja immer so die Ernährungsempfehlungen, ja, die rausgegeben sind. Aber du hast auch im Buch geschrieben, die sind zu niedrig. Aber warum sind die zu niedrig und was ist jetzt unser Bedarf?
Ja, das liegt daran, dass die RDA, die hat tatsächlich die Untersuchungen durchgeführt von 1920 ab bis in die, vor allen Dingen dann auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, haben die zwei Sachen primär versucht zu erforschen, wie viel Eiweiß wir brauchen und wie viel Energie wir brauchen als Menschen. Die haben da umfangreiche Studien durchgeführt, auch Hungerstudien. Und im Rahmen dieser Hungerstudien haben sie Untersuchungen durchgeführt bezüglich des Nettoverlustes von Stickstoff. Und jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Ja, Stickstoff ist ein Element, was in Eiweiß mit vorkommt und was man halt ganz gut messen kann. Deswegen bezieht man sich häufig gern auf Stickstoff. Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, was die Qualität von Eiweiß angeht. Mhm. Und dieser Nettoverlust von Stickstoff, hatte man letzten Endes dann ausgerechnet, dass man ungefähr diese 0,6 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß am Tag braucht, um keinen Nettoverlust an Stickstoff zu haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt bedeutet, dass das der optimale Wert ist, um ein vitales und gesundes Leben zu haben oder um gar Muskeln aufzubauen. Bodybuilder wissen das lange. Ja, die essen meiner Meinung nach einen Tick zu viel, aber die essen ja vollkommen andere Mengen. Die gehen so in die Richtung 300-400 Gramm Eiweiß am Tag und mehr. Sprich 4-5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Da gehen die in die Richtung, aber halt für einen Menschen, der jetzt keinen Leistungssport betreibt oder unbedingt Bodybuilding betreibt und riesengroße Muskeln aufbauen will, für den ist das halt einfach, das ist halt einfach sozusagen die allerunterste Kante, dass man keinen, und wie gesagt, nur Nettoverlust an Stickstoff, der auch nicht richtig ist, das ist halt immer ein bisschen mehr als nur Eiweiß. Aber Eiweiß direkt messen ist halt sehr, sehr schwierig bei uns im Körper. Deswegen hatte man sich damals und vor allen Dingen in den 1940er Jahren, hat man sich da auf diesen Stickstoff konzentriert. Das ist aber, das ist genauso wie 50 Milligramm Vitamin C reicht aus. Ja, nein, wenn man krank ist, schon lange nicht mehr, dann braucht man 2, 3, 5, 10, 15 Gramm am Tag. Das sind halt so die Sachen. Und wie will ich leben? Will ich wirklich an unterster Kante leben oder möchte ich vital durchs Leben gehen und vernünftig Sport machen können und ein vernünftiges Immunsystem haben, nicht ständig krank werden, stabile Knochen haben, eine gute Entgiftung der Leber haben? Also das ist immer so die Sache, ne? Was will man im Leben haben? Und ich möchte gerne vital leben und von daher, und das sieht Donald Layman auch, wir kommen da später noch drauf zurück, auch vielleicht, wenn wir kurz mal das Thema Abnehmen anreißen, da hat Donald Layman nämlich die Erfahrung gemacht, dass bei primär dann übergewichtigen Frauen, denen wollte er halt helfen, oder das waren die Studienteilnehmerinnen, dass da die, er hat das als magische Grenze bezeichnet, egal wie viel die Frau wog oder wie groß sie war, dass die 100, dass eine Frau 100 Gramm, also erwachsene Frau 100 Gramm Eiweiß am Tag braucht und Mann einen Ticken mehr, deswegen sage ich im Buch auch, von vornherein, Frauen 100 Gramm Eiweiß am Tag, Eiweiß wohlgemerkt, kein Fleisch, ja, Fleisch hat nur 20%, das sind nur 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das heißt 100 Gramm Eiweiß am Tag und Männer eher 120 Gramm Eiweiß am Tag und das jeden Tag, ohne dass man Sport macht. Wenn man Sport macht, braucht man entsprechend sogar noch mehr Eiweiß, ja, um vital durchs Leben zu kommen. Das ist halt so der große Unterschied und um halt die Muskeln zu erhalten, ne? Das ist da kommen wir ja noch drauf. Das ist halt auch ein Grundthema, so ein neues Grundthema auch, was in Amerika anklingt, dass man halt die gesamte Gesundheit auch über die Muskeln definieren kann, über die Gesundheit der Muskeln definieren kann, über gesunde Muskeln definieren kann. Und das ist halt das Ziel, was ich im Buch halt aufklären will, warum man das Ganze halt braucht. Und wie gesagt, die ADA, das war halt das absolute Minimum. Ja? Und ja.
Ja, jetzt ist es tatsächlich so, man denkt sich jetzt so, okay, jetzt hat er 100 Gramm, 120 Gramm gesagt, jetzt 120 Gramm in Form von Proteinpulver oder wie? Also wie sollte das jetzt aufgenommen werden? Bestenfalls pflanzlich, bestenfalls tierisch? Geht es auch in einer gemischten Form? Oder da kommen wir vielleicht auch zu dem Thema, was ich schon am Anfang genannt habe, eben dieses Proteinpulver. Das ist ja auch so ein wahnsinniger Trend, der jetzt wieder ganz neue Formen bekommt, weil wir haben das ja ganz oft in dieser Fitnessszene gesehen, Bodybuilding-Szene. Aber jetzt sehen wir es eben auch, also muss ich sagen, bei Frauen, bei Männern, die sozusagen wirklich auch normal leben, also gar nicht eine ungewöhnliche Menge an Muskeln aufbauen wollen, sondern sagen, ja, ich möchte auf meine Proteine kommen. Und da wird mich jetzt, wie gesagt, interessieren, was ist jetzt die beste Art und Weise, wie ich das jetzt aufnehme, diese, wie du vorher gesagt hast, auch diese Aminosäuren.
Meiner Meinung nach, wir gehen da nochmal drauf ein und ich habe da auch dann noch Tipps für Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Aber ich komme ja aus der Ecke Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, gesundes Fett. Und meine Aufnahme ist über tierische Produkte. Also ich frühstücke morgens immer mit 5 Eiern, eine Ladung Speck und dazu gibt's unter Umständen dann ein bisschen Bohnen dazu oder ein paar Kartoffeln, also ein paar wenige Kartoffeln. Kartoffeln muss man wissen, ist ja 15% Kohlenhydrate. Genau. Und damit habe ich schon mal einen guten Start in den Tag. Ja, damit habe ich dann so 40, 45 Gramm Eiweiß. Und wenn ich die roten Bohnen dazu mache, bin ich schon bei 50 Gramm Eiweiß. Also man kann das sehr gut kombinieren. Also sowieso tierische Proteine mixen mit pflanzlichen ist überhaupt kein Problem. Rein pflanzlich kommen wir dann noch gleich drauf. Da gibt es ein paar ganz wichtige Sachen, die man wissen muss. Und ich bin ein ganz großer, also ich vertrage auch keine Pulver. Ich sage aber, wer Eiweißpulver verträgt, ein gutes Whey-Proteinpulver verträgt, ich vertrage halt kein Milcheiweiß, ich reagiere darauf, deswegen fallen für mich die meisten Pulver weg. Und ich bin dazu auch aus der ganzheitlichen Ecke kommend ein ganz großer Fan von echtem Essen. Ja, das lassen wir erstmal so dahingestellt. Meine Frau benutzt tatsächlich einen Whey-Proteinpulver morgens, um auf die Eiweißmenge zu kommen, weil sie morgens einfach nicht 5 Eier essen kann. Sie mag das nicht. Und dann irgendwas zu machen. Der Donald Lehman zum Beispiel hat auch als Frühstück immer empfohlen, einen Joghurt mit Blaubeeren und Eiweißpulver. Also das ist okay. Ne? Das kann man machen. Es gibt auch qualitativ sehr gute Whey-Proteinpulver. Gibt es auch in Bio-Qualität, wenn man das will. Und von daher, ich habe da nicht so ein Riesenproblem. Ich sag nur immer, es ist halt kein echtes Essen. Das muss man schon so ein bisschen wissen. Ich habe das in meinem Fastenkompass auch eine Studie drin, die zeigt, dass halt Pulverprodukte anders, also einen höheren Insulineffekt einfach haben als echtes Essen. Ja, es ist halt denaturiert. Und dazu würde ich immer sagen, achtet auf die Quelle. Wo kommt das her? Kommt das aus China? Ja, kommt das doch aus, ist das in Deutschland oder in der EU hergestellt wenigstens? Ich glaube, unseres kommt aus Österreich, was heißt unseres, was meine Frau nimmt. Also da sollte man dann auch schon drauf achten. Und man kann das aber, wie gesagt, wenn man mit Casein, also mit dem Milcheiweiß gut klarkommt, dann kann man meiner Meinung nach schon auch ein Eiweißpulver benutzen. Vor allen Dingen, es gibt auch viele, die leider allergisch sind auf Eiweiß, also auf Ei. Dann fällt da leider schon mal ein guter und auch relativ günstiger Eiweißlieferant weg. Ja, oder meine Schwester mag zum Beispiel zum Frühstück auch gar keine Eier. Ja, die behilft sich dann auch mit Pulver. Also ja. Das ist schon ein Mittelweg. Ne? Das ist okay. Trotzdem, wie gesagt, ich verzichte da ganz drauf. Und meine zweite große Quelle ist dann halt rotes Fleisch, weil es im Gegensatz zu allen epidemiologischen Auswertungen, die ja auch keinen Beweis zulassen, die sich auch widersprechen. Ich habe ja in meinem Buch auch große epidemiologische Auswertungen drin, die überhaupt kein Risiko bei rotem Fleisch sehen. Es ist auch so, es gibt nicht eine Interventionsstudie, die das irgendwie aufzeigt. Und meine große Quelle ist rotes Fleisch. Es gibt nichts Besseres für uns Menschen als rotes Fleisch. Und vor allen Dingen von Weidetieren. Das ist ein sehr, sehr guter Eiweißlieferant. Liegt in der Natur der Sache, weil das haben wir die letzten 3 Millionen Jahre gegessen. Ja, da ist unser System, hat sich komplett darauf hinentwickelt. So muss man das sehen. Unser gesamtes Verdauungssystem hat sich daraufhin entwickelt, dass es hochgradig angepasst ist an Weidetierfleisch.
Du hast es ja auch ganz schön im Buch nochmal so ganzheitlich erklärt, auch im Zusammenhang mit CO2-Abdruck. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also wer das lesen möchte, fand ich auch nochmal richtig gut. Ich habe ja auch Sacred Cow als Hörbuch gehört, nicht gelesen. Fand ich auch spannend. Ah ja. Sollte man einfach mal, egal ob omnivor, vegan, flexitarier, finde ich, sollte man mal gehört haben, ist wahnsinnig spannend.
Genau. Und dann geh mal nochmal ein auf jetzt... wenn jemand nur pflanzliches Eiweiß zu sich nehmen will. Und das ist, finde ich, eine der wichtigsten Sachen. Jetzt ist mein Buch, wird wohl mehr die Leute interessieren, die Low Carb essen und auch Fleisch zu sich nehmen, trotz allem. Die pflanzlichen Eiweiße haben 3 große Probleme. Und das muss man wissen. Und dann kann man damit auch rechnen. Ne? Vorweg, bei pflanzlichen Eiweißen ist das absolute Credo, und da habe ich auch eine schöne Studie zu, dass man die miteinander mischen muss. Das wissen die meisten allerdings auch. Ne, man muss solche Sachen mixen wie Bohnen und dann halt Vollkorngetreide und Soja und so weiter. Wenn man das mixt, dann kommt man auf ein gutes Eiweißprofil, was dann so ähnlich gut ist wie von Fleisch. Das lässt sich messen über den sogenannten Diaz-Index. Den habe ich im Buch auch drin. Die Studien habe ich im Buch auch drin. Der misst halt die Qualität des Eiweißes am Bedarf des Menschen an den Aminosäuren. Und wie ich sagte, wir sind zumindest 1,5, wahrscheinlich 3 Millionen Jahre zuletzt von Fleisch, primär Fleisch als Nahrungsmittel gehabt. Deswegen hat sich unser ganzes Verdauungssystem so entwickelt, wie es ist, mit diesem ausgeprägten Dünndarm und dem total stark reduzierten Dickdarm. Und auch der Magensäure, ja, die Magensäure von einem Carnivore, sehr, sehr niedrig. Und das lässt sich halt über den Diaz-Index messen. Und über dieses Mixen von pflanzlichen Proteinen kann man das dann gut ausgleichen. Weil es ist so, das ist ein Nachteil von pflanzlichen Proteinen, außer Soja, aber das hat man nochmal ein anderes Problem, kann man später drauf kommen. haben die meisten irgendwo immer einen Mangel an einer Aminosäure, mindestens einer Aminosäure. Ne? Und um das auszugleichen, mischt man halt die verschiedenen pflanzlichen Eiweiße. Das ist ein Trick so weit vorweg, weil jetzt kommt, aber trotzdem haben alle Eiweiße folgendes Problem. Die Angaben auf allen Packungen von Bohnen oder Angaben von Brot, egal was man da hat, sind falsch. Warum sind die falsch? Weil man berechnet lediglich das sogenannte crude Protein. Das heißt, man misst lediglich in dem Produkt, was da an Stickstoffgehalt drin ist und schätzt dann auf Basis einer Heuristik, die nur für Fleisch korrekt ist, auf die Menge an Eiweiß. Hm. Das ist falsch, weil Stickstoff in der Pflanze auch nicht sozusagen, nicht nur in Eiweiß vorkommt, sondern auch in anderen Molekülen vorkommt. Und deswegen ist das schon mal falsch. Diese Angaben sind allein auf dieser Basis halt zu hoch. Die sind geschätzt zu hoch, und zwar für alle pflanzlichen Produkte. Das ist ein großes Problem, da muss man schon mal abziehen. Und das zweite große Problem ist, dass wir Menschen pflanzliche Eiweiße nicht so gut verdauen können wie Fleisch. Wir können Fleisch halt sehr, sehr gut verdauen, aufgrund unserer ganzen Enzymmaschine, vor allen Dingen Zusammenspiel Magen und Dünndarm. Und wir wissen immer, ne, wo auch ganz viele ein ganz großer Fan von sind, ist das Thema Ballaststoffe. Ne? Die wollen, Pflanzen haben Ballaststoffe. Und was ist in den Ballaststoffen auch drin? Richtig, Eiweiß. Das heißt, und die Ballaststoffe landen im Dickdarm. Ne? Die werden vom Dünndarm sind vom Dünndarm nicht auflösbar, landen im Dickdarm, werden da noch dann von den Bakterien zum Teil abgebaut. Und ein ganz prominentes Beispiel, was auch vielen Menschen auf vielen Ebenen Probleme macht, ist Gluten. Ja, Gluten, das Eiweiß von vielen Getreidesorten. Das ist für uns Menschen, wir kriegen das gerade so zur Hälfte runtergebrochen. Das heißt, wenn ich auf ein Dinkelbrot zum Beispiel gucke und mir mein Dinkelbrot mit in meinen Eiweißbedarf mit reinrechne, und das wird mit 9 Gramm angegeben. Wie gesagt, erstens, die Angabe ist geschätzt und ist falsch zu hoch. Und zweitens, das primäre Eiweiß ist Gluten, und das kriegen wir nur zu 50% verdaut. Also wenn man 4 Gramm, 4,5 Gramm aus dem Dinkelbrot überhaupt dann an Eiweiß später aufnimmt im Dünndarm, dann ist das viel. Ja? Und deswegen muss man da ganz anders rechnen. Das ist nicht bei allen Pflanzen ganz so schlecht wie bei Dinkel oder Weizengetreide mit dem hohen Glutenanteil. Aber trotz allem darf man da nie sagen, okay, wenn hier 18 Gramm Eiweiß sind, dann nehme ich 18 Gramm Eiweiß über, keine Ahnung was, Bohnen oder Linsen auf. Nein, da ist eine gewisse Menge Ballaststoffe dabei, und wenn es in Anführungszeichen nur 20% sind, die muss ich abziehen. Na, gerade wenn ich eh schon knirsch, nur 45, 50 Gramm Eiweiß am Tag so in der Berechnung drin habe, dann wird's kritisch. Und dann muss man wissen, wie gesagt, dass an den Stellen die Angaben zu pflanzlichen Eiweiß einfach falsch sind und wir sie halt nicht komplett aufgebrochen bekommen. Ne? Das ist bei Fleisch eben anders oder bei Eiweiß. Ne? Da bei Eiweiß ist es 100% und bei Fleisch ist es halt auch sehr, sehr, sehr hoch, nahezu 100%, was wir verdauen und wo wir die Aminosäuren aufnehmen.
Jetzt fragt man sich natürlich für alle, die zuhören, ja super, wie komme ich denn jetzt auf dieses Eiweißziel? Jetzt stehen überall die falschen Angaben auf dem Proteinpulver, jetzt weiß ich nicht, was die Eiweißangabe auf dem Brot, wie du schon gesagt hast, ist. Wie kann ich die jetzt interpretieren oder wie kann ich sie so lesen, dass ich auch auf dieses Eiweißziel, was du genannt hast ganz am Anfang, jetzt auch wirklich drankomme und mir das vielleicht auch irgendwie zahlentechnisch noch vorstellen kann, ohne jetzt zu sagen, na gut, dann esse ich jetzt sowieso wieder, wie ich denke.
Ja gut, also ich würde bei, wie gesagt, bei pflanzlichen Angaben würde ich so mindestens 20-30% sicher, wenn man sicher sein will, 30% abziehen, wenn man jetzt rechnen will. Mhm. Das muss man einfach mit reinkalkulieren. Ich würde immer sagen, versuchen, dann halt diesen Mix machen, verschiedene pflanzliche Proteine mixen. Wenn man so ein bei einem Isolate-Pulver, da werden die Angaben schon halbwegs stimmen. Das ist aber halt auch wieder ein sehr spezielles Produkt, dem ich einfach nicht traue. Ja, ich bin ein großer Fan von echtem Essen.
Verstehe ich.
Und bei Fleisch sind die Angaben ja auch richtig letzten Endes. Ich habe es mal im anderen Podcast gesagt, ich mache es mir einfach. Ich esse halt das, ich esse Fleisch, weil ich da den Angaben vertrauen kann, ne, und auch der Herkunft dann auch vertrauen kann.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber das ist ja schon mal eine Angabe, 20-30%. Gut, damit können wir jetzt schon mal weitermachen. Genau. Jetzt ist es so, was ich sau spannend fand und auch ein super, ich würde sagen, fast schon Trendthema ist momentan, es ist der Blutzuckerspiegel. So, und jetzt fragt sich jeder, wir haben doch jetzt gerade von Eiweiß gesprochen. Ja, genau, der Einfluss von unseren Muskeln auf den Blutzuckerspiegel. Ganz logisch, dass der irgendwie zusammenhängt. Aber warum sind gesunde Muskeln und hier eingehende Proteine so wichtig für unseren Blutzuckerspiegel?
Ja, das, also die gesunden Muskeln sind wichtig, weil unsere Muskeln mit einer der großen Abnehmer von Glucose darstellen. Das heißt, wenn wir Glucose oder Kohlenhydrate zu uns nehmen, die Glucose wandert ins Blut und der Körper schüttet Insulin aus, damit die Glucose von den Gewebe aufgenommen werden. Was ist das für ein Gewebe? Das sind unsere Muskeln, die das dann relativ schnell, wenn sie denn Platz haben und man nicht insulinresistent ist, sehr schnell aufnehmen können und aufnehmen. Das heißt, gesunde Muskeln sind da das absolute A und O. Eiweiße, jetzt wird's komplex, das habe ich im Buch drin, das ist ein komplexes Thema. Eiweiße sind in unterschiedlichen Voraussetzungen, wirken die sich nicht auf den Insulinspiegel aus oder wirken sich auf den Insulinspiegel aus. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das hängt davon ab, wie gut tatsächlich der Insulinspiegel ist. Das heißt, hat man einen gesunden, normalen, niedrigen Insulinwert und ernährt sich mit wenig Kohlenhydraten, dann führt Eiweiß nicht dazu, dass Insulin in irgendeiner Art und Weise ausgeschüttet wird, weil halt der Blutzuckerspiegel in aller Regel auch niedrig ist. Bei mir ist der den ganzen Tag über irgendwo bei zwischen 80 und 100 Milligramm, weil ich wenig Kohlenhydrate esse. Und die paar Kohlenhydrate, die man dann isst, habe ich auch mehrfach überprüft, auch mit einem Glukosemonitor mal überprüft, das macht sich fast überhaupt gar nicht bemerkbar. Das heißt also, wenn man wirklich wenig Kohlenhydrate isst, also so 150 Gramm Kartoffeln am Morgen, das sind ja auch letzten Endes nur so 20, 25 Gramm Kohlenhydrate, Glukose dann in dem Fall, Stärke, das führt zu überhaupt keinen Erhöhung. Das geht vielleicht auf 105 hoch oder so, also minimaler kleiner Ausschlag. Und das Eiweiß führt halt dann zu einem ganz, ganz, ganz kleinen Teil auch zu ein bisschen Glucose, aber auch nicht wirklich messbar. Ja, das sei denn, man isst wahnsinnig große Mengen an Fleisch, was ich dann auch nicht schaffe. Ich esse ja noch omnivor. Unsere Muskeln sind halt ein Hauptabnehmer für Blutzuckerspiegel oder zum Neutralisieren von Blutzuckerspiegeln. Wenn die das nicht machen, dann wissen wir, dann geht's los mit der Stoffwechselerkrankung. Dann geht's los mit hohen Triglyceridwerten, dann geht's los mit schlechten Blutfettwerten und so weiter und so weiter. Das Risiko für Herzerkrankungen geht dann dramatisch hoch.
Muss man direkt mal gleich sagen, für alle, die zuhören, immer wenn die Oma dann vom Arzt kommt und sagt, die Cholesterinwerte sind schlecht, von sowas sprechen wir hier gerade. Da gehören diese Triglyceridwerte, LDL, HDL, es kommt immer aufs Verhältnis an, hat mir mal eine Herzärztin gesagt.
Genau.
Und vor allem so ein hohes LDL und hohe Triglyceridwerte sind nicht so toll, wenn das HDL im gleichen Zuge niedrig ist.
Richtig, das ist ein typisches Beispiel dann für einsetzende Insulinresistenz, dass HDL unter 50 Milligramm ist und Triglyceride, ja, ich hatte jetzt neulich eine Frau bei mir, da hatte ich einen Vortrag gehalten hier in Paderborn und die kam nach dem Vortrag zu mir und meinte, ich hätte Triglyceridwerte von 600, ja, und ihre Ärztin würde nichts machen und ja, ich glaube, sie hat auch nichts in der Pharma-Kiste, um Triglyceridwerte zu senken. Da meinte ich, ja, sie haben ja heute im Vortrag, ich hatte tatsächlich den Tag über Insulinresistenz referiert, sie haben alles gehört und ich habe ihnen auch ein Büchlein geschenkt, wo das drinsteht, was sie machen können. Da kriegen sie die Werte relativ schnell mit in den Griff. Ja, das hängt an der Ernährung. Ja, und das ist halt so ein Ding, das ist dann schon ein sehr prominentes Beispiel. 600 ist ein extrem hoher Wert und dann auch entsprechend hohes Risiko für Erkrankungen, Herzgrad der Gefäße und des Herzens.
Ja.
Von daher, das hängt eins zu eins zusammen. Sie ist in einem Zustand sozusagen, wo die Muskeln keine Glucose mehr großartig aufnehmen. Aus diversen Gründen, sie wird insulinresistent sein, hohe Insulinwerte haben, und dann macht die Leber in ihrer, die macht dann sozusagen als Notreaktion, um die Blutzuckerwerte runterzubekommen, wandelt sie Blutzucker in Triglyceride, also in Fett, um. Das können wir Menschen. Wir können Glucose, also Kohlenhydrate, in Fett umwandeln. Das ist ja gerade der Witz, dass wir uns sozusagen meinen, wir würden fettarm essen. Und in Wahrheit ist es so, dass der Körper aus der ganzen Glucose, die er isst, also aus einer großen Portion Nudeln und Eis und Cola und was man alles in sich reinkippt, dann daraus baut der Körper Fett. Ja? Und zwar große Mengen Fett. Weil er irgendwie die Glucose loswerden muss, wenn die Muskeln die Glucose nicht mehr aufnehmen.
Wahnsinn. Also das war der Zusammenhang von Blutzuckerspiegel und Muskeln. Ihr merkt schon, wir kommen dann gleich in ganz andere Themen rein. Aber so hängt es halt nun mal zusammen und so muss man das auch ansprechen.
So hängt zusammen, ja.
Ja, genau. Und jetzt interessiert mich, wir sprechen von Eiweiß, vom Eiweißziel, was wir schon abgearbeitet haben sozusagen. Und jetzt interessiert mich, wie viel Eiweiß, oder besser gesagt, was passiert denn, wenn ich zu viel Eiweiß zu mir nehme? Das kann ja tatsächlich, na gut, das passiert vermutlich durch Eiweißpulver, sind wir mal ehrlich. Du hast auch im Buch schön genannt, 40-40-40 pro Mahlzeit. Das ist so deine Empfehlung. Ganz witzig, gestern im Büroalltag, also jetzt mal ein Beispiel aus dem Alltag, aus dem Leben. Wir haben eine sehr proteinreiche Mittagsmahlzeit gehabt und wir haben ganz unterschiedlich drauf reagiert. Aber eins kann ich schon mal vorweg sagen, wir waren alle bis am Abend pappsatt. Also, was machen wir, wenn wir zu viel Eiweiß essen? Was passiert dann?
Zu viel Eiweiß bedeutet tatsächlich, was bedeutet das? Mit Pulver kann man tatsächlich am ehesten zu viel Eiweiß zu sich nehmen, weil ne, um 100 Gramm Eiweiß sozusagen aus echtem Essen zu sich zu nehmen, müsste man ein 500 Gramm Steak essen. Das schafft man vielleicht gerade noch so und das ist wahrscheinlich sogar auch noch okay, weil wir Fleisch auch relativ langsam verdauen, auch das hat wieder alles System, werden die Aminosäuren dann auch langsamer über einen großen Zeitraum abgegeben und können somit sehr gut dann für die ganzen Stoffwechselprozesse im Körper dienen. Jetzt nehmen wir mal an, es schafft einer tatsächlich ein Kilogramm Steak auf einmal zu essen oder vergleichbar, dann hat er 200, 220 Gramm Eiweiß auf einen Schlag zu sich genommen. Da wird sicherlich einiges an Eiweiß umgewandelt in Glucose, in Blutzucker. Das ist das, was der Körper dann letzten Endes daraus macht. Das ist aber kein optimaler Stoffwechselprozess. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so gewollt ist. Dabei entstehen auch ein paar schädlichere Abbaustoffe. Und von daher ist das, ja, es ist die Frage, wie sinnvoll ist es, diesen Prozess, aber das sind halt auch schon enorme Mengen. Deswegen Bodybuilder, die essen zwar sehr, sehr viel Eiweiß, aber die portionieren das auch auf 7 oder 8 Portionen. Und das hat wiederum einen anderen, das ist dann wiederum ein ganz anderer Effekt. Aber um nochmal auf Eiweiß sozusagen, zu viel Eiweiß kann man erstmal einfach sagen, wird in Glucose umgewandelt, dann letzten Endes vom Körper und Glucose dann zu Fett, wenn er die Glucose nicht los wird, aber so viel Glucose entsteht bei der Umwandlung von Eiweiß auch nicht. Ganz kleiner Teil kann auch direkt verwertet werden, aber da brauchen wir nicht so drauf eingehen. Die Sache ist erwähnenswert ist, wir haben eine gewisse obere Toleranzschwelle. Das hängt letzten Endes von der Größe von uns Menschen ab, wie groß die Leber ist und wie gesund auch letzten Endes die Leber ist. Wir können ungefähr so 200, also Männer können, Frauen etwas weniger, können ungefähr so 250 bis maximal 400 Gramm Eiweiß am Tag vertragen. Ja, also an einem Tag kann man sowieso auch mal mehr essen, zu sich nehmen, aber das sind auch gigantische Mengen. Ja, ich will nur sagen, was da drüber geht, kann auf Dauer giftig werden. Das weiß man. Ne? Das ist die sogenannte Rabbit Starvation. Das hatte man mal beobachtet, dass wenn Leute nur Hasen als Jagdgut sozusagen hatten, was ein sehr, sehr mageres Fleisch ist, dann haben sie dadurch leider zu viel Eiweiß zu sich genommen, weil sie nichts anderes hatten und dann Eiweiß tatsächlich das einzige Nahrungsmittel beziehungsweise einzige Makro war, den sie zu sich genommen haben und sie haben zu viel nicht Fett bekommen. Das heißt, der Körper fängt jetzt an, Energie braucht er irgendwo. Er braucht entweder Energie als Glucose oder Fett. Und wenn er beides nicht bekommt, dann wandelt er notgedrungen dann Eiweiß um. Und dabei entstehen dann halt zu viele gefährliche Abbaustoffe. Und da kann man seine Leber mit kaputt machen, tatsächlich. Aber das sind halt Mengen jetzt dann von deutlich über 200 Gramm. Bei Frauen ist es, wie gesagt, ein bisschen weniger. Das sind, glaube ich, so 180 Gramm bis 300 Gramm. Und es hängt halt so ein bisschen halt von der Statur ab des Menschen. Das ist dann deutlich zu viel.
Aber wie du schon sagst, es ist nicht so einfach, ne, drüber zu kommen. Ist aber wahnsinnig einfach, darunter zu bleiben, wie wir schon gelernt haben. Ja. Was ich auch spannend finde, das ist eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit diesem Pappsatt, dass es ein natürliches Sättigungsgefühl durch Eiweiß gibt. Und du hast ganz am Anfang, hast du die Studien erwähnt, dass es eben, ja, dass dieses Eiweißziel, auf das wir hinessen, und das ist auch, ich würde behaupten, ich habe es so interpretiert im Buch, dass es fast schon einen Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Übergewicht geben könnte, wenn wir uns eben an Eiweiß satt essen, weil es so eine Art natürliches Sättigungsgefühl ja erzeugt. Wie kommt es dazu? Was hast du da noch dazu zu sagen aus dem Buch? Weil ich fand, das ist ein spannendes Thema, wenn wir eben auch von Abnehmen sprechen, was in unserer Zeit ja ein wahnsinniges Thema ist.
Genau, hier kommt wieder alles zusammen. Tatsächlich. Also die beiden Forscher Raubenheimer und Simpson haben als Lebenswerk das herausgefunden, dass wir Menschen, wie alle anderen Lebewesen übrigens auch auf diesem Planeten, auf ein Eiweißziel hinessen. Das sind ungefähr diese 100, 120 Gramm für Mann, Frau. Das ist der Bedarf, wie es halt gesagt, weil es essentiell ist. Wir brauchen das. Der Körper kann es nicht selbst herstellen. Und von daher ist es vollkommen logisch, zwei Sachen, dass wir satt werden, wenn wir das erreicht haben. Das heißt, wenn wir genug Eiweiß zu uns genommen haben, dann wird der Körper satt. Und er bleibt hungrig, weil essentiell, er braucht das, wenn wir das nicht erreichen. Ne? Also wenn wir nur Brötchen mit Marmelade essen, dann bleiben wir hungrig, weil daraus kriegt er halt nur ganz, ganz schlecht ein paar wenige Aminosäuren auch in einer ganz schlechten Qualität. Und einige wirklich da letzten Endes gar nicht, und da bleibt man hungrig, abgesehen von Insulin, abgesehen vom Blutzuckerspiegel, Schwankungen und so weiter. Und das hat man auch sehr, sehr, sehr schön untersucht, dass man den Leuten drei Mahlzeiten, die sehr ähnlich aussahen, serviert hat, die aber einen unterschiedlichen Eiweißgehalt hatten. Und die Leute, die sich sozusagen unbewusst weniger Eiweiß auf den Teller gepackt haben, haben dann auch unbewusst ungefähr so 300 Kilokalorien mehr gegessen. Also da zeigte sich genau das, dass der Körper, wir haben das unbewusst in uns, dass wir auf dieses Eiweißziel hinessen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Lebenswerk, tolle Arbeit von den beiden Biologen Raubenheimer und Simpson, die genau das herausgefunden haben, dass wir so ein Eiweißziel haben, wo wir drauf hinessen.
Gibt es jetzt eine Art und Weise, wie ich meine körpereigene Aufnahme so optimieren kann? Du hast vorhin schon mal diesen Diaz-Index genannt. Jetzt gibt es ja ein paar andere Dinge. Zum Beispiel, du hattest, glaube ich, auch mal dann gesagt, Bohnen dann irgendwie auf Sauerteigbrot. Das habe ich auch mitgenommen aus dem Buch, dass das auch besser funktioniert. Gibt es da so Klassiker oder kann ich das irgendwie nachschauen?
Ja, also den Diaz-Index findet man, ne, da muss man nur nachsuchen, da sind auch 700 Lebensmittel, glaube ich, ungefähr so klassifiziert. Da kann man sich, der Diaz-Index gibt an, wie wertig ein einzelnes Produkt für uns Menschen bezüglich unserer Aminosäurenzusammenstellung, die wir Menschen benötigen, die sich von anderen Lebewesen unterscheidet, wie viel in einem Lebensmittel sozusagen drin ist. Und dementsprechend bemisst der dann per Index, wie wertig das ist, das Lebensmittel jeweils ist. Daran sollte man reingucken, wenn man sich vegetarisch, vegan ernährt. Ja, um zum Beispiel zu sehen, okay, Soja schneidet da ganz gut ab, die Soja-Geschichte, die Sojabohne, hat halt meiner Meinung nach, Soja hat halt den Nachteil, dass da viel Östrogen oder Phytoöstrogen drin sind, was ich als Riesenproblem von Soja sehe. Das ist dann wieder die, sagen wir mal, eher so die ganzheitliche Betrachtung. Was auch wichtig ist, letzten Endes, dass einige Aminosäuren das sind dann nicht essentieller, es sind semi-essentieller, das heißt, der Körper kann die selbst machen. Man ist aber mittlerweile der Meinung, dass er davon nicht genug selbst machen kann. Das mag da auch individuelle Unterschiede geben, die wir noch nicht kennen, also über Gene. Und das sind so Aminosäuren wie Carnitin, Carnosin oder die aminosäureähnliche Substanz Taurin, die unheimlich wichtig ist beim Entgiften und auch wichtig ist für die Bildung von Gallensäure. Sollte man auch darauf achten, dass man diesen Bedarf auch dann gegebenenfalls singulär supplementiert. Das braucht man alles nicht. Wie gesagt, wenn man tierische Produkte zu sich nimmt, egal ob das jetzt Käse ist, Eier sind, Fleisch ist, dann braucht man darauf nicht achten. In den Produkten ist das von Natur aus drin.
Verstehe. Was ich mir auch noch notiert hatte, was ich super spannend fand, weil eben so Omeprazol und dieses OMEP und es gibt ja so ganz viele Medikamentchen, die so Magensäure hemmen, weil hat ja jeder von uns schon mal irgendwie genommen, weil es einem so schön aufgestoßen ist, ne? Vom Sodbrenne. Ich glaube, es ist einfach auch so ein gesellschaftliches Ding. Das finde ich auch spannend, dass du da gesagt hast, passt mal da ein bisschen auf, weil das kann natürlich auch die körpereigene Aufnahme von Proteinen mindern, was komplett logisch ist. Aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
Ja, das hemmt die Magensäure und das tut's. Ja, also das heißt, unsere Magensäure wird deutlich schlechter. Und dadurch ist auch das Zusammenspiel unserer Enzyme dann mit Magensäure, die sind ja gewohnt, in einem sehr sauren Medium zu arbeiten, wird dann auch schlechter und dadurch wird die Verdauung und dann unabhängig, dann ist es egal, also von Fleisch wird schlechter, aber auch genauso von pflanzlichen Eiweißen, ne, habe ich auch Studien zu, das wird dann schlechter. Deswegen, diese Sachen sollte man eigentlich gar nicht nehmen. Ne? Und ein Arzt sollte auch darauf hinweisen, das kann man mal 2 Wochen nehmen, wenn irgendwas ganz schlimm ist, eine Gastritis oder so, aber das darf man nicht über längeren Zeitraum nehmen. Das hat unheimlich viele Gefahren, auch dass dann halt die falschen Bakterien in den Dünndarm kommen, die da nicht hingehören. Dann hat man SIBO, ne? Small Intestine Bacterial Overgrowth und solche Sachen, die dann vollkommen logisch zwangsläufig entstehen müssen. Also und man muss sich immer fragen, warum habe ich Sodbrennen? Ne? Auf was reagiere ich schlecht? Bei mir war es zum Beispiel das Milcheiweiß. Ich habe das habe ich dann, glaube ich, 2017, 2018 habe ich das endlich verstanden gehabt in einem Urlaub, wo ich sehr leckere dänische Schlagsahne zu mir genommen habe und dann plötzlich eine Gastritis hatte in einem wunderschönen, ruhigen Urlaub und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann habe ich endlich verstanden, es ist die Milch. Ja, und seitdem ich die weglasse, habe ich es nie wieder gehabt. Also, ne, also man muss sich fragen, wo kommt das her? Und nicht, das ist der falsche Weg, immer irgendwas einzunehmen, dass irgendwas unterdrückt wird, sondern man muss sich fragen, was ist der Grund?
Ja. Ja, da haben viele keine Zeit und keine Muße dazu, aber du hast natürlich recht. Jetzt kommen wir zur veganen Ernährung, noch ein super spannendes Thema und ich glaube auch viele, die unseren Podcast hören, haben entweder schon mal geliebäugelt mit der veganen Ernährung, haben schon mal Berührungspunkte gehabt, machen vielleicht den einen oder anderen Veganuary. Jetzt ist es so, welche Aminosäuren sind hier selten vertreten und sollten daher unbedingt anderweitig aufgenommen werden?
Ja, nochmal genau. Man hat unterschiedliche pflanzliche Eiweiße sind unterschiedlich, in Anführungszeichen, mangelhaft, also schlecht in gewissen Aminosäuren. Dazu gehören zum Beispiel die 3 Lysin, Methionin und Leucin. Jetzt hat man ja gesagt, wenn man gut mixt und sich das einmal anguckt, dann kann man das in aller Regel ausgleichen. Ne? Da, wo eine sehr schlecht ist im Lysin und ist die andere vielleicht ganz gut, dann im Lysin, aber schlecht in Methionin und dann muss ich das entsprechend mixen, so sich das insgesamt ausgleicht und ein ähnliches Bild dann gibt, wie wir es gewohnt sind über rotes Fleisch. Gibt aber auch ein paar, wie ich vorhin meinte, schon Carnitin und Carnosin und Taurin, die so gut wie gar nicht in pflanzlichen Produkten auftauchen.
Außer in Red Bull.
Taurin außer in Red Bull. Ja, ich weiß gar nicht, ob Red Bull überhaupt vegan ist. Also,
ist es? Es ist tatsächlich chemisch hergestellt. Dass das Taurin ist chemisch hergestellt.
Okay.
Habe ich mal gelesen.
Also, naja, auf so eine Idee komme ich gar nicht, weil ich das nicht trinke, ja. würde ich aber ganz deutlich nicht empfehlen, ja, das so ein Getränk zu sich zu nehmen. Das ist der falsche Ansatz.
Auf jeden Fall.
Man kann dann einzeln sich die Aminosäuren besorgen, wobei, wie gesagt, dann, wenn man als Veganer muss man wahrscheinlich oder schon ein Stück weit auch mit Eiweißpulver arbeiten und die werden jetzt da schon, die wissen das auch, die haben ihre Hausaufgaben da auch gemacht, die haben das schon, die haben auch häufiger, glaube ich, pflanzliche Eiweiße schon gemixt in dem Eiweißpulver, so dass das dann da auch eine vernünftige Abdeckung der Aminosäuren dann drin enthalten ist. Aber das mal einmal so sich anzugucken, schließlich hat man sich da für eine sehr spezielle Geschichte entschieden. Und dann sage ich immer noch dazu, bei Vegan, ja, es sind nicht nur die Aminosäuren, es sind auch noch so das ein oder andere Vitamin, was da eine Rolle spielt, ne? Was ich zum Beispiel gerne erwähne, ist Vitamin K2 in der Form MK4. Das ist die Form, die wir Menschen brauchen. Ja, MK4, nicht MK7. MK7 ist falsch. Und die MK4-Form kommt ausschließlich. Die kommt tatsächlich ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor. Kann man sicherlich als Nahrungsergänzung kaufen. Ist gar nicht so leicht zu finden, weil viele die MK4-Form nicht anbieten. Aber das ist essentielles Wissen. Das zum Beispiel. Was auch wichtig ist für viele ist, nicht alle, viele sind sehr schlecht im Vitamin A bauen. Also im Umwandeln von Beta-Carotin in Retinol. Ja? Mhm. Auch das dann supplementieren. Weil Retinol kommt in Leber und in tierischen Produkten durchaus vor, aber halt nicht in pflanzlichen Produkten. Und dann haben wir das Thema Eisen, ja, und Zink, was eine hohe, sehr hohe Bioverfügbarkeit hat in tierischen Produkten und in pflanzlichen eher nicht, weil da die Phytinsäure einen Strich durch die Rechnung macht. Oder notfalls die Oxalsäure, die in pflanzlichen Sachen drin ist. Also bei Veganen muss man wirklich bisschen so die biochemischen Hausaufgaben machen. Es ist nicht nur B12, was fehlt, was viele noch wissen. B12 muss man dann supplementieren. Braucht man, wenn man Fleisch isst, nicht. Da ist dann sozusagen, und vor allen Dingen mit Eiern, ist es dann überhaupt kein Problem mehr. Da ist dann genug enthalten. Also es gibt da schon ein paar Sachen auch noch neben den Aminosäuren, aber wir haben ja auch Eiweiß heute als Schwerpunkt, auf die man achten muss, einfach bei der veganen Ernährung.
Ja, super spannend. Wir kommen jetzt aber so ganz langsam zum Ende. Aber jeder von uns, der denkt sich jetzt so ein beispielhafter Plan. Wir haben schon die Eier gehört, den Speck und den Schinken. Aber wie sieht jetzt so ein beispielhafter Plan bezüglich einer Eiweißaufnahme aus? Hast du da für uns so ein Beispiel, was irgendwie morgens, hast du ja schon gesagt, mittags und abends geben könnte? Vielleicht so 4, 5 Dishes?
Ja gut, ich meine, man kann jetzt in der Winterzeit, finde ich, so die traditionellen Sachen machen. Man kann eine Roulade machen. Die kann man auch ohne Gurke machen, wenn man die nicht mag. Italienisch. Mit Pancetta und Thymian und Senf. Also Roulade bietet sich an. Man kann Bœuf Bourguignon machen. Das mache ich gern. Also sprich einen Fleischeintopf. Das gibt's auch in italienischen Richtungen als Römertopf mit Lamm. Man kann was wir sehr gerne machen, ist eine Fleisch, also eine Knochensuppe machen mit Suppenfleisch, das auch in der Kombination dann mit ein paar Gemüsesorten. Das ist eine feine Geschichte. Wer es verträgt, kann ja auch ein gutes Sauerteigbrot essen, darf man halt nicht zu viel, da muss man ein bisschen aufpassen, sind 40% Kohlenhydrate aufs Gewicht gesehen und das mit Aufschnitt, also da spricht ja nichts dagegen, das ist ja vollkommen okay. Und abends noch so ein abschließender Satz auch, der auch spannend ist, Leute mit langsamem COMT gehen, vertragen abends unter Umständen größere Mengen Eiweiß nicht so gut. Ja, deswegen bin ich auch, ich bin so jemand, der ein langsames COMT hat. Das heißt, ich sehe zu, dass ich meine große Portion Eiweiß mittags esse, ganz einfach. Ja, ich versuche auch wieder dahin zu kommen, dass ich so um 15 Uhr das letzte Mal esse am Tag, um dann einen schönen langen Fasten im Moment zu haben, bis morgens um 6, 7, bis dann wieder Frühstück gibt. Und wenn ich da ein schönes, großes 400-Gramm-Steak esse, dann bleibe ich auch satt bis morgens um 6 oder 7. Das ist dann überhaupt kein Problem. Mhm. Also das kann man essen. Und ja, was viele auch machen, ist sind Burger-Patties, also sprich Frikadellen auf Deutsch, mit Rührei. Solche Sachen kann man machen. Wie gesagt, Bohnen, ich bin ja nicht Carnivore unterwegs. Ich esse Bohnen, mache allerdings im Schnellkochtopf bitte zubereitet, damit man Lektine kaputt macht. Die sich stören nämlich ansonsten unter Umständen die Verdauung und können viel Reizungen verursachen, ähnlich wie Gluten. Aber zum Beispiel griechische Riesenbohnen, Gigantos, die esse ich super gern, sind ein sehr guter Eiweißlieferant. Sowas kann man essen. Ich mache da morgens zum Beispiel gern rote Bohnen mit dazu. Und ja, ne, das wichtig ist auch, finde ich, aber ne, ich lege viel Wert aufs Frühstück. Ne, das hat man noch gar nicht. Das können wir noch kurz anschneiden. Unser Körper braucht über die ganze Nacht über Eiweiß. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich nicht wusste. Ja. Mhm. Und das liegt daran, dass die Leber die ganze Nacht über arbeitet oder sogar auf Hochtouren arbeitet und sehr, sehr viel Energie verbraucht, aber halt auch sehr viele Aminosäuren verbraucht. So, wenn man jetzt natürlich eine große Portion Eiweiß gegessen hat, noch so um 16 Uhr, dann deckt das auch noch eine ganze Zeit lang ab. Aber irgendwann geht's immer an die Muskeln. Das heißt, auf gut Deutsch, wir werden immer abbauend über Nacht. Und um das zu stoppen, braucht der Körper einmal so eine 30 Gramm Eiweiß zum Morgen, um diesen Prozess zu stoppen. Das ist so eine Geschichte, die ich über Donald Lehman gelernt habe und im Buch halt auch beschreibe. Deswegen ist mir das Frühstück halt auch sehr, sehr wichtig, dass ich zum Frühstück halt diese große Portion Eiweiß bekomme.
Ich möchte auch noch eine ganz kurze Abschlussfrage stellen, und zwar nämlich, was passiert, wenn wir dieses Eiweißziel nicht erreichen? Und da würde es mich mal, auf der einen Seite würde es mich interessieren, was passiert, wenn wir es im Tag nicht erreichen? Weil ich glaube, das passiert öfters. Was passiert, wenn wir es eine Woche nicht erreichen? Vielleicht sogar einen Monat? Und jetzt mal ganz krass gesagt, auf ein Jahr.
Das hängt vom Alter ab. Das hatten wir vorhin. Das ist dieses Thema mit unserem Umsatz am Tag, 300 Gramm und wie viel frisches Eiweiß wir dafür brauchen. In jungen Jahren hält man das länger durch als, ich sag mal, eine Woche ist gar nicht schlimm, ja. Eine Woche kann man alles Mögliche. Man kann auch einen Monat alles Mögliche machen, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann man, ne, was weiß ich, ganz auf Eiweiß verzichten. Das würde ich nicht unbedingt anraten, aber das kann man alles, ich sag mal, bis zum Monat kann man da relativ wenig Schaden zufügen. Erstmal, was passiert? Man wird halt, wie du sagtest, ne, man wird länger, die Tage, man wird das spüren, dass man mehr Hunger hat, ne, vor allen Dingen, weil man ja dann doch irgendwo was isst, dann isst man irgendwas mit sehr, sehr wenig Eiweiß halt und das sind dann meistens halt sowas wie Nudeln oder Brot, wenn es geht mit Nutella oder so, wo auch nichts drin ist, außer Zucker und dann wird man sehr schnell halt in diese ganze Zuckerspirale reinkommen und da, ja, ne, also mit den ganzen Nachteilen, die man da durch kreiert. Wenn man dauerhaft, also über viele Monate, Jahre zu wenig isst, und das sieht man halt, wie gesagt, bei alten Leuten sehr, sehr stark, verlieren die Muskeln. Ja, das heißt, der Körper hat ja, ne, wenn da von außen nichts kommt, muss er irgendwann an die Muskeln rangehen, weil, wie ich sagte, die Leber braucht einfach jeden Tag für die Stoffwechselentgiftung unseres ganz normalen Daseins, unseres täglichen Lebens, braucht die ständig Aminosäuren, um, ne, zum Beispiel Glutathion, unser Hauptentgiftungsenzym, Entgiftungseiweiß, das ist ein Eiweiß, herzustellen. Das muss hergestellt werden, das fällt nicht vom Himmel. Und dafür braucht es die Aminosäuren. Und die holt sich notfalls, wenn sie es denn muss, holt sich ganz langsam über die Muskeln. Und das sieht man halt bei alten Leuten dann halt auch häufig, ne, dass selbst ehemals, ich sehe das bei meinem Paps, der leider immer weniger wird, ne, weil er einfach nicht genug Eiweiß isst. Obwohl er einen Sohn hat, der ein Buch darüber geschrieben hat, hört er nicht auf ihn, das ist halt so dieser Vater-Sohn-Effekt. Aber bei dem sehe ich das, war so ein kräftiger Mann. Ja.
Man sagt da tatsächlich, der Prophet ist im eigenen Dorf nichts wert und deswegen ist es eigentlich relativ fast schon selbstverständlich, dass er dir nicht glaubt. Ja. Da muss sich jemand anders mit ins Boot holen.
Er glaubt mir ja schon, aber hat auch mein Buch gelesen, aber er kommt über die, er ist halt auch fast 80, wird dieses Jahr 80, und er kriegt halt die alten Gewohnheiten nicht weg, ne, er frühstückt halt weiterhin sein Marmeladenbrot und nicht halt ein Brot mit Schinken und Ei. Das ist schon mal so der erste Fehler des Tages. Ja. Das kriegt man jetzt auch nicht mehr raus. Wie sagt man, einem alten Hund kann man keine neuen Tricks beibringen.
Das ist halt schwierig. Das stimmt. Naja, da sehen wir es, wie wichtig die Muskeln sind. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, Robert. Wir haben jetzt wirklich lange gesprochen. Wir haben das Thema Eiweiß komplett aufgerollt und rauf und runter, würde ich sagen. Wer jetzt noch Fragen hat, der kann sich immer noch bei uns melden. Aber ich würde sagen, das war sehr, sehr informativ. Ich danke dir für deine Expertise und hoffentlich hören wir uns bald mit deinem nächsten Buch, weil du bist ja unermüdlich. Da kommen ja die ganze Zeit neue Knaller raus. arbeitest du schon an dem nächsten Buch oder gönnst du dir jetzt auch mal ein bisschen Pause?
Ja, auch momentan gönne ich mir tatsächlich ein bisschen Pause, das ist richtig, ja.
Mach das, mach das. Dann sage ich Dankeschön und bis ganz bald.